Es gibt eine Studie von der Europäischen Zentralbank, die sagt, dass 75% aller Unternehmen im europäischen Raum direkt abhängig sind von der Natur.
Herzlich willkommen beim Little Talks Podcast mit Robert Bacher und
Anna Köhl. Wir haben begrenzte Ressourcen auf dieser wunderbaren Welt und man kann die Augen davor verschließen, man kann es einfach ignorieren, man kann sagen, ich weiß davon nichts oder man handelt proaktiv im Sinne aller. Anna Köhl ist die Gründerin von Endlich, ein Unternehmen, das Organisationen, Menschen und Firmen dabei unterstützt, einen zukunftsfähigen Wandel im Sinne der Nachhaltigkeit zu gestalten. Und ich freue mich jetzt auf ein spannendes Gespräch mit Anna Köhl. Hallo Anna.
Hallo Robert, danke für die Einladung. Sehr schön, freue mich.
Was beschäftigt dich gerade?
Sehr viele Themen. Ich habe meinen Kopf, glaube ich, immer voll. Beschäftigen tut mich gerade vor allem der Online-Kurs, den wir gelauncht haben zum Thema Kreislaufwirtschaft, Circular Economy, wo wir jetzt quasi in ein neues Themengebiet, die Vermarktung, Sales etc. Reinsteigen. Mich beschäftigen natürlich aber auch, ich habe ein kleines Kind, das beschäftigt mich eigentlich immer, auch wenn es nicht da ist, rund um die Uhr. Und ja, auch was das neue Jahr und das nächste Jahr bringen wird. Ich glaube, das ist immer am Jahresende schon so dann auch ein Mensch, der ein bisschen reflektieren anfängt und sich überlegt, ja, was passiert nächstes Jahr alles. Ich habe immer sehr, sehr viele Ideen, meistens zu wenig Zeit, sie alle umzusetzen, aber ich würde gerne auch nächstes Jahr wieder ein paar neue Ideen umsetzen.
Worauf bist du besonders stolz, dass du heuer umgesetzt hast?
Ich bin sehr stolz, dass wir, also der Simon und ich, am Jahresanfang endlich gegründet haben. Bei mir spukt dieser Gedanke schon sehr, sehr lang in meinem Kopf rum. Eigentlich schon fast 2-3 Jahre, wo ich immer mit dem Gedanken gespielt habe, mich selbstständig zu machen, beziehungsweise die Reise für mich eigentlich ganz logisch war. Ich komme aus einer Familie, wo beide Eltern selbstständig waren, sind meine Freunde selbstständig. Ich immer dieses große Bedürfnis nach viel Flexibilität, Freiheit und eigener Selbsteinteilung quasi hatte und den Sprung jetzt quasi gemacht zu haben nach Familiengründungspause, wo ich schon da reingestartet habe, viel Gedanken gebracht habe, das jetzt wirklich auf die rauszubringen. Und ich glaube, wir haben im ersten Jahr sehr viel gelernt. Es gab viele Ups und Downs, aber die Ups überwiegen auf jeden Fall. Und ich glaube, worauf ich besonders stolz bin, dass man einfach jetzt, dass viele den Namen endlich schon kennen und uns schon kennen und dass wir darauf, glaube ich, aufbauen können und schon in die Zukunft gehen können.
Welcher Artikel, welche Schlagzeile muss in 5 Jahren, 10 Jahren in der Zeitung stehen, dass du sagst, endlich ist es soweit?
Wir haben in Österreich jetzt eine Zirkularitätsrate von 7%. Oder 7,2%, also extrem wenig. Ich würde mir wünschen, dass in 5 bis 10 Jahren es einfach heißt, Österreich oder auch, ich meine, der ganze Dachraum ist zirkularer. Ich traue mir jetzt keine Nummer zu sagen, aber man sagt, und alles, also, weil das Problem ist, dass ja oft noch die Kreislaufwirtschaft mit Abfallwirtschaft gleichgesetzt wird und was für mich ein endlich wäre zu sagen, endlich sehen alle die Potenziale, die unternehmerischen Potenziale, aber auch die sozialen Potenziale für die Gesellschaft, für die Politik etc., diesen Systemwandel quasi wirklich voranzubringen. Und vielleicht müsste dann, du hast gefragt, wie heißt die Schlagzeile, gell?
Ja.
Österreich schafft 40%ige Zirkularitätsrate.
Wie würdest du einem 7-jährigen Kind Kreislaufwirtschaft erklären?
Also mein Kind ist erst 2, aber ich probiere es trotzdem ihm oft zu erklären, dass Sachen, wenn sie kaputt sind, nicht weggeworfen werden, dass es kein Weg gibt, um ihm auch zu erklären, dass wenn es was in den Abfall schmeißt und das zwar dann von der Müllabfuhr abgeholt wird, dann zu sagen, was passiert danach, wohin geht es, woher kommen die Ressourcen. Ich glaube, es ist ehrlich gesagt Und das merke ich jetzt eben selbst beim Zweijährigen, eigentlich viel logischer, Sachen zu reparieren. Also er will viel lieber, wenn jetzt zum Beispiel ein Keks auseinanderbricht, dann ist es für ihn logisch, dass er auch wieder zusammenkommen kann. Es ist für ihn unlogisch, dass das gebrochen ist und nie wieder geht. Und ich glaube, eigentlich wäre es voll schön, diese Denkweise zu behalten, zu sagen, Sachen gehen nicht kaputt in dem Sinn, dass sie den Wert komplett verlieren, sondern vielleicht gehen, man müsste einfach den Kindern mehr erklären, Kreislaufwirtschaft, die Ressourcen bleiben immer da. Es gibt keinen Weg auf diesem Planeten, weil sie sind immer irgendwo. Und wir müssen einfach schauen, dass wir mit der Art und Weise natürlich, wie sie hergestellt werden, aber auch wie wir als Konsumenten damit umgehen, dass sie einfach so lange wie möglich am Leben bleiben und dass man so lange wie möglich eine Freude damit hat. Und wenn man keine Freude mehr damit hat, sie vielleicht dem besten Freund gibt oder dem Kind, das kleiner ist und das jetzt eine Freude damit hat. Genau, also ich glaube, das, ja, so in diese Richtung. Ich glaube, es ist schwieriger, tatsächlich es Mittelalterlichen, sage ich jetzt mal, also Menschen zwischen irgendwie 15 und 70 zu erklären, weil die so mit diesem linearen System schon vertraut sind. Meiner Oma zum Beispiel fällt es mir leichter zu erklären, weil sie auch natürlich in der Zeit oder Zeiten erlebt hat. Sie ist jetzt 98, in der viel mehr Knappheit schon vorhanden waren. Und dann sagt sie immer, ja, ist ja eh klar, dass man das macht. Ist ja eh logisch, dass man die Sachen repariert. Da ist ein viel größeres Grundverständnis auch schon da.
Wie ist dann der Zugang, dass man es den zum Beispiel 15- bis 70-Jährigen am Ende des Tages Kreislaufwirtschaft erklärt, damit das auch nachhaltig in den Köpfen bleibt und damit sich auch das Verhalten schlussendlich ändert?
Also den Zugang, den wir eben versuchen zu fahren, auch bei Unternehmen, ist immer über die Chancen zu gehen. Also gerade Kreislaufwirtschaft, Circular Economy ist natürlich ein Nachhaltigkeitsthema und das Problem, sage ich mal, bei der ganzen Story, beim Storytelling der Nachhaltigkeit war in den letzten Jahren, Jahrzehnten immer das mit dem auf dem Finger zeigen und du darfst dieses nicht und du darfst jenes nicht. Und es war immer etwas Negatives. Es hat ganz viel mit Verboten zu tun und das hat, glaube ich, schon auch zum großen Teil dazu geführt, dass viele Menschen abgeschreckt davon sind. Und wir versuchen eben gerade dieses Thema Kreislaufwirtschaft als ein positives zu sagen und die Chancen wirklich in den Vordergrund zu stellen. Einmal als Endkonsument natürlich, also wenn ich jetzt zum Beispiel mit Freunden, Freundinnen rede, die ein Kind bekommen, dann sage ich ihnen, und jedes Kind, jeder wird sofort sich einen Kinderwagen kaufen. Und wenn man dann einfach ein bisschen drüber redet und sagt, schau, in Deutschland werden jährlich 700.000 Kinderwagen verkauft für 600.000 Neugeborene. Also es gibt einfach eine Überproduktion an 100.000 Kinderwagen, weil einfach zu viel verkauft wird und der ganze Second-Hand-Markt ist voll mit super hochwertigen Kinderwagen und es gibt richtig coole Circular-Economy-Angebote, wo ich als Elternteil mir einfach das leihen kann, 9 Euro im Monat zahle, einfach upgraden kann, zurückschicken kann, wenn was kaputt ist, ich eigentlich überhaupt keinen Hassle habe, anstatt mir einen Kinderwagen für über 1.000 Euro zu kaufen. Und wenn man über, also das ist jetzt beim Endkonsumenten, wenn man über die Vorteile quasi geht, die die Leute dadurch haben und nicht über, du darfst aber nicht oder du musst jenes machen, dann habe ich das Gefühl, bleibt da viel mehr hängen. Und die gleiche Story versuchen wir zu erzählen bei Unternehmen, indem wir auf die Chancen, die dadurch entstehen können, eingehen. Das sind auf der einen Seite natürlich andere Umsatzströme, neue Umsatzströme zu generieren, und auf der anderen Seite aber auch Kosten einzusparen und Resilienz zu bilden.
Wann hast du dich zum ersten Mal mit der Kreislaufwirtschaft beschäftigt?
Das war im Master. Und zwar haben da Studenten aus dem quasi Master über uns oder aus dem Jahr über uns bei uns ihr Projekt vorgestellt. Und da ging es um Kreislaufwirtschaft. Und das weiß ich noch. Das ist nur drin und dann haben sie, die hatten keine Slides, gar nichts, sondern sie haben einfach gesagt, ja, was wäre, wenn ihr die Waschmaschine nicht besitzt, weil ihr habt ja kein Interesse, die Rohstoffe und das Plastik etc. zu so besitzen, sondern ihr habt ja eigentlich nur Interesse, dass eure Wäsche sauber wird. Und wenn man einfach quasi die Sachen serviciert, also Produkte, Product as a Service, also eigentlich haben sie dieses Produkte als Dienstleistungsgeschäftsmodell vorgestellt. Und es hat mich so fasziniert, dass ich mich dann in meiner Masterarbeit mit der Sharing Economy auseinandergesetzt habe und da dann eben auf dieses Thema Kreislaufwirtschaft gekommen bin. Also vor 2014 war das, vor langer Zeit.
Welche Produkte verwendest du als Service? Also was gibt es bei dir in deinem Leben?
Also ich natürlich so die Sachen, die wir, glaube ich, alle kennen, Streaming, Musik, Spotify etc. Als a Service, eben diese die Kinderfahrräder, also so Kindersachen. Wir kaufen eigentlich generell fürs Kind nur Secondhand. Also wir haben tatsächlich jetzt zu Weihnachten das erste Mal was Neues gekauft, weil wir es einfach nicht Secondhand gefunden haben. Wir haben sowohl in Deutschland als auch in Österreich alle Secondhand-Sachen und Flohmärkte durchgesucht. Ist tatsächlich ein Kindersnowboard. Und es gab es nicht in der Größe. Und sonst kaufe ich selber Klamotten, auch nur Secondhand größtenteils. Also ganz selten mal, dass ich was neu kaufe. Ich wollte sehr gerne Klamotten leihen, Leasing. Leider gibt es da in Innsbruck noch nicht genügend Angebote. Also es gibt in Wien und es gibt so Peer-to-Peer-Klamotten-Leasing-Leihen. Da ist Innsbruck einfach ein bisschen zu klein fast dazu. Und die größeren, also in Deutschland gibt es einige, die eben Klamotten verleihen, die nach Österreich immer noch sehr hohe Porto-Gebühren haben. Was ich viel mache, ist quasi von zwischen Freunden auch teilen. Also wenn wir jetzt irgendwie zum Special Event eingeladen sind oder so, dann da Klamotten eher von Freunden, Freundinnen zu leihen. Was haben wir noch für Services? Die Waschmaschine haben wir gekauft tatsächlich. Ja, ich glaube, wahrscheinlich irgendwas habe ich vergessen, aber mir fällt es gerade nicht mehr ein.
Wie hat sich dein Leben dadurch verändert? Also was hast du festgestellt?
Ich habe festgestellt, dass man eigentlich viel weniger braucht, beziehungsweise sehr befreiend sein kann, wenn man weniger Sachen hat. Und es ist schon immer ein Hin und Her. Also ich merke schon, dass man selber natürlich vom Konsum und von diesem, jetzt war ich gerade Black Friday und überall Sale, und dann überlegt man, brauche ich nicht noch das, brauche ich nicht noch was? Und man wird ja wirklich dazu eigentlich angetrieben, was zu kaufen. Und sich dann immer wieder selber zu sagen, nein, ich brauche es eigentlich nicht. Ich habe eigentlich alles, beziehungsweise ich kann mir die Sachen leihen, wenn ich sie brauche. Ich finde, es ist schon eine Mindset-Umstellung, wo man sich einfach selber immer wieder erinnern muss. Sonst finde ich, ist es sehr befreiend. Also, dass man, klar, wir verkaufen und Sachen, die wir gebraucht kaufen, verkaufen wir dann wieder. Auch gebraucht, gerade Kindersachen, die haben einen schnellen Durchfluss. Das ist manchmal schon aufwendig, aber es ist natürlich, macht dann auch wieder finanziell Sinn, wenn man dann wieder auch Geld zurückbekommt. Die Service, also zum Beispiel nächstes Jahr planen wir eine Radreise mit dem Fahrrad, mit Kind. Und da werden wir zum Beispiel auch den Thule-Anhänger, also dieser Fahrradanhänger für Kinder, uns leihen. Das ist auch ein super Angebot. Das kostet dann irgendwie 30 Euro im Monat. Und neu kostet der aber 1500 Euro. Und man benutzt ihn aber so, also wir würden ihn sehr selten benutzen. Und ich finde, dadurch vereinfacht sich viel, weil wir natürlich jetzt nicht schauen müssen, wo gibt es das beste Angebot, sonst was, sondern wir schauen einmal, okay, den können wir leihen. Und dann wissen wir nächstes Jahr, einen Monat vor dem Urlaub, leihen wir den, kriegen das zugeschickt. Also ich finde, viele Sachen vereinfachen sich auch dadurch.
Wie groß ist die Angst bei Unternehmen, wenn sie Nachhaltigkeit oder Kreislaufwirtschaft hören, dass sie genau denken, okay, der Konsum geht zum Beispiel zurück? Also es geht ja am Ende des Tages vielleicht Umsatz oder Gewinn verloren.
Ich glaube, das ist es ist schon noch ein großes Thema, dass man nicht sieht, dass andere Geschäftsmodelle natürlich andere Umsatzströme bringen und dass dadurch vielleicht nicht so viele Produkte wie ursprünglich verkauft werden, aber vielleicht dafür trotzdem die Umsätze ähnlich sind oder dann auch der Gewinn ähnlich ist, weil vielleicht der Materialinput kleiner ist. Da ist eben diese große Aufklärungsarbeit, die wir versuchen dann auch mit diesem Online-Kurs nochmal und auch mit, ich mache viele Vorträge auch etc., wo wir dann einfach versuchen zu sagen, schau, wenn man jetzt viele Case Studies auch zeigen, wo man sieht, da kann auch wirklich was Positives daraus rauskommen. Also das ist auch dieser Aha-Effekt. Also es gibt zum Beispiel ein Unternehmen, die machen in Deutschland, kleines mittelständisches Unternehmen, die machen Wasserzähler. Und die hatten extreme Konkurrenz aus China, die quasi immer billigere Wasserzähler produziert haben, immer weniger Material, immer auch sind natürlich immer schneller kaputt gegangen. Und die das Problem hatten eigentlich, dass der Einkäufer oder die Einkäuferin bei ihnen natürlich die Plumber, wie ist das deutsche Wort? Nicht die Elektriker, sondern
Klempner,
genau, danke.
Installateur,
genau, danke. Ihre Kunden sind, aber die ja selber das Produkt nicht nutzen. Das heißt, die natürlich das Produkt, das am billigsten ist, kaufen, weil sie dann die höchste Marge haben, wenn sie es an den Endkunden weiterverkaufen und eigentlich kein Interesse daran haben, wenn das Produkt nicht lang hebt, weil sie ja nicht die Person sind, die dann in der Wohnung wohnen. Und da hatten sie eben extrem zu kämpfen, auch mit Produktionsstandort etc. Und sind auch eine Zeit lang immer auf diese Schiene weniger Material, dünneres Material, billigeres Material gegangen und haben dann eigentlich durch so einen Circular Economy Approach, wo sie gesagt haben, die komplett umgedacht. Sie haben das Plastik ersetzt durch Metall, durch sehr hochwertiges Metall und haben dadurch eine viel längere Lebensdauer und haben ein Rückholmodell, also im Endeffekt ein Product as a Service. Wenn diese Zähler irgendwann nicht mehr gebraucht werden und kaputt gehen, holen sie das zurück und haben dann das Material eigentlich wieder, weil der Endkonsument, dem ist das ja, der hat ja keinen Wert in dem Material. Und dadurch haben sie eben extrem an Kosten können sie einsparen, weil das Material wieder zurück zu ihnen kommt. Sie haben plötzlich ein quasi Verhältnis oder eine Beziehung zu den Klempnern, weil die dann am Schluss auch ihnen das Material wieder zurückkriegen. Sie kriegen quasi Incentives auch dafür. Dadurch wählen quasi die dann auch eher ihre Produkte und konnten sich da eigentlich komplett unabhängig von dieser Konkurrenz aus China immer billiger machen und haben wachsen jetzt einfach extrem mit diesem Modell und haben mehr Resilienz, weil sie ihre Materialien selber quasi im Kreislauf halten können, wieder Zugang haben bessere Kundenbeziehungen und haben im Endeffekt auch einen höheren Preis durchsetzen können.
Wer fällt dir in Tirol oder in Österreich als Case Study ein?
Ja, also wir haben viele Startups in Tirol und Österreich, die sich mit dem Thema Kreislaufwirtschaft auseinandersetzen und da auch echt richtig coole Projekte vorantreiben. Also von der Anna Greil zum Beispiel, der Kleidertausch Uptraded App, die ja eigentlich auch genau dieses Problem Kreislaufwirtschaft angeht, oder auch die Ugly Fruits, die wieder Lebensmittel, die quasi nicht dem Standard entsprechen, nutzen und aufwerten, also da quasi am Lebensende wieder was machen. Es gibt natürlich auch größere Unternehmen, die sich da in diese Richtung, also du hast vorhin auch schon mal, oder im Vorgespräch haben wir schon mal über Hollow geredet, die natürlich da auch viele Sachen schon machen. Ich rede auch gerne mal über Best Practices, Good Practices und nicht immer nur über Best Practices, weil Best Practices immer so, es gibt eins, das es richtig gut macht, sondern Good Practices, finde ich, zeigt schon mal, okay, es gibt viele, die schon gute Ansätze haben und wo man dann eigentlich ausbauen kann. Und ich glaube, in Tirol sind wir, ich hoffe, dass ich was übersehe, weil ich wäre sehr froh drüber, wenn es noch wirkliche Vorreiter gäbe, die man dann vielleicht auch nochmal weiter sich anschauen kann. Aber jetzt gerade so ganz spontan fällt mir sonst kein Unternehmen ein.
Wie lange dauert es eigentlich, dass man zu einer Kreislaufwirtschaft umstellt? Also wenn man jetzt das Beispiel nimmt aus Deutschland mit den Wasserzählern, wie gelingt sowas? Wie lange dauert sowas? wie hoch sind auch zum Teil die Investitionen? Weil das ist ja auch immer eine Frage. Also man muss ja, ja etwas investieren, um die Zukunft zu retten. Und das ist ja dann auch wieder eine Gratwanderung. Und man weiß ja eigentlich nie, funktioniert das am Ende des Tages.
Schwierige Frage. Also ich glaube, super Frage und natürlich auch wahrscheinlich eines der interessantesten Fragen, aber ich glaube, es ist sehr individuell zu beantworten. Es gibt, glaube ich, Kreislaufwirtschaftsmodelle, die, sag ich mal, sehr schnell umsetzbar sind, wenn zum Beispiel, sag ich mal, ein Maschinenbauer Richtung Refurbishment geht und bereits schon da vielleicht Schritte hat, beziehungsweise schon Techniker, die vielleicht das normal eh schon machen, aber noch nicht diesen Business Case dahinter gerechnet haben, wo es dann eher darum geht, den Business Case wirklich zu rechnen, zu schauen, wie ist der Markt, wer wäre jetzt der Markt für die refurbished Segment, Teile, Maschinen, ist das ein anderer wie für die neue Teile, wie mache ich da, durchdringe ich den Markt, wie gehe ich an den Markt ran, wie groß ist der Markt, da geht es dann viel natürlich um diese strategischen Berechnungen, wenn das Technische schon gesetzt ist. Und das würde ich sagen, ist dann eigentlich relativ schnell durchsetzbar und umsetzbar, wenn natürlich dann das Commitment dahinter ist, auch von der Geschäftsführung. Wenn es natürlich dann eher die technischere Materialentwicklung eventuell auch gibt, was natürlich auch oft dann rauskommen kann bei solchen Strategieprojekten, dann kann es natürlich schon auch länger dauern. Also es ist, glaube ich, sehr individuell. Womit wir ja nun mal immer starten, ist mal eine Analyse vom Status quo und dann eine Ideation, wo man einfach mal komplett alles sammelt, was möglich wäre. Wir kommen ja, also da Simon und ich beide aus dem Bereich der Open Ideation, also wir haben viel mit so offenen Ideations- und Innovations-Workshop-Formaten in der Vergangenheit gearbeitet und das übernehmen wir schon, indem wir halt verschiedene Perspektiven und Expertise auch in solche Ideationsprozesse dann reinbringen wollen und dann hat man mal ein ganz großes offenes Feld und dann an Möglichkeiten, Schritte, wie kann ich in die Circular Economy reingehen. Und dann kann ich natürlich dann speziell mal schauen, okay, nehme ich jetzt die low-hanging fruits, vielleicht das erstes, die kann ich schnell umsetzen, bis welche Projekte nach hinten raus oder welche Ideen haben denn das größte Potenzial, um dann zu schauen, gut, wie lange brauche ich, habe ich überhaupt eben auch die Ressourcen und das Investment, das zu machen, wie hoch ist der Outcome, was ist der Business Case dahinter und davon abhängig kann man dann entscheiden, okay, ich gehe diesen Weg oder ich gehe vielleicht erstmal einen kürzeren Weg und biegt dann nochmal ab, oder ich muss, ob es dann ein halbes Jahr dauert oder 5 Jahre oder 10 Jahre, also ich glaube, das entscheidet sich dann nachmals in einer Analyse und einem Ideationsprozess, um dann zu schauen, welchen Weg geht man.
Wie viele Unternehmen sind deiner Meinung nach gefährdet, die nicht auf eine Kreislaufwirtschaft umstellen in der Zukunft, in einer nahen Zukunft, sagen wir 10 Jahre, 15 Jahre?
Ich glaube, ziemlich, ziemlich viele. Also es gibt eine Studie von der Europäischen Zentralbank, die sagt, dass 75% aller Unternehmen im europäischen Raum direkt abhängig sind von der Natur. Also da hat man schon mal ein finde ich, extrem riesiges, ein großes Feld einfach, wo eine ganz starke Abhängigkeit ist von der Natur, die auch vielen Leuten gar nicht so bewusst ist und wo dann automatisch ja auch Abhängigkeiten entstehen von Ressourcen, zum einen natürlich regenerative Ressourcen, also Sachen, die aus der Natur kommen. Also da sind es dann eben ja Werkstoffe wie Holz, aber natürlich auch Lebensmittel, aber auch Baumwolle etc. Aber natürlich auch technische Ressourcen, also Metalle, Öl etc. Und eigentlich fast jedes Unternehmen ist ja abhängig von Zulieferung, also von jedes Unternehmen hat eine Wertschöpfungskette davor, oder? Wo kommen meine Materialien her? Welche Materialien brauche ich zur Produktion etc.? Und wir haben das ja gesehen bei Covid oder als das Schiff quer stand im Kanal, dann plötzlich sind genau diese internationalen Lieferketten irgendwie disrupted und plötzlich haben alle ein Problem. Und genau da würde die Circular Economy ja zumindest zum Teil auch Resilienz schaffen, indem man diese Materialien im eigenen Kreis lässt, im eigenen Umfeld, lokaler vielleicht dann auch. Also das muss jetzt ja nicht lokal heißen in Innsbruck oder Tirol oder Österreich, sondern vielleicht in Europa. Man hat zum Beispiel als größeres Unternehmen dann einen Kreislauf in Europa und vielleicht einen in den USA. Und dadurch, glaube ich, kann eine extreme Resilienz geschaffen werden. Und ich glaube, Unternehmen, die das davor komplett die Augen verschließen, geben sich da einfach in die Gefahr, dass man bei zukünftigen Schocks, ob das jetzt ein Klimaschock sein wird oder ob das geopolitische Auseinandersetzungen sind, wo es ja auch in vielen Ecken brodelt oder schon explodiert ist im letzten Jahr, gerade jetzt in Kürze auch wieder, das sind schon, glaube ich, Gefahren, die einen Großteil der Unternehmen, vor allem das produzierende Gewerbe, gefährden. Genaue Zahl zu sagen, ist immer schwierig.
Würdest du jetzt zum Beispiel sagen, Handel, also Fashion-Industrie ist besonders gefährdet, weil das ist ja auch ein produzierendes Unternehmen oder produzierende Dienstleistung, ja. Oder ist es eine andere Branche, Metallbranche zum Beispiel oder anderweitige Branchen?
Also die Fashion-Industrie ist auf jeden Fall natürlich ein großer Fokus der Circular Economy, jetzt international auch, weil natürlich auf der einen Seite extrem viel Ressourcen dafür verbraucht werden und dieses Fast Fashion natürlich auch so eine Sache ist. Also auf der einen Seite viel Ressourcennutzung in der Produktion, aber dann natürlich auch ein großes Waste- oder Müllproblem quasi. Das heißt, da gibt's viel Fokus auf das Thema Fashion auf jeden Fall. Und wo natürlich auch noch zusätzliches Risiko, glaube ich, schon dazu kommt, ist auch so ein bisschen die Einschätzung der Endkonsumenten. Also ich glaube, es gibt schon immer mehr, die auch schauen, woher kommen die Sachen, wie werden sie produziert, was passiert damit, etc. Aber sonst, natürlich gibt's, ich glaube, es gibt, wahrscheinlich sind die Unternehmen mehr gefährdet, die natürlich sehr seltene Rohstoffe haben. Das ist natürlich auch was von der EU mehr gefördert wird, wenn es darum geht, geopolitische Abhängigkeiten zu verringern. Wenn es jetzt um Raw Earth Materials geht, wir haben gerade die Mobilitätswende ist natürlich auch ein Riesenthema oder Batterien. Wo kommen dafür die Ressourcen her? Da ist auch, wird ja jetzt schon ganz, ganz viel gemacht, auch dass gerade in diesen Bereichen, wo die Abhängigkeiten der Lieferkette nochmal größer sind und auch vielleicht eher in Zukunft disruptiert werden können, dass man dort einen Fokus auf die Kreislaufwirtschaft legt. Das ist sicher die Mobilitätsbranche auch, die Baubranche, eben seltene Erde, Elektrizität, also ganze Technologiebranche auch.
Wie committet man sich? Du hast vorhin angesprochen, dass es ein Commitment von den Unternehmen benötigt, um das auch umsetzen zu können oder das auch schlussendlich umzusetzen.
Gute Frage. ich glaube, es braucht verschiedene Sachen. Also auf einmal glaube ich, braucht das Verständnis, dass es Potenziale dafür gibt. Wenn ein Unternehmen das Gefühl hat, das ist nur etwas, was negativ ist, was mir was verbietet etc., dann glaube ich, dass die Transformation extrem schwierig ist und dass es dann in diesem Unternehmen eher zum Crash kommen wird, also lernen auf die harte Art und Weise, eigentlich wenn es zu spät ist. Ich glaube, wenn dieses Verständnis dafür, dass es was Positives sein kann, und das Verständnis für die Urgency, also für die Dringlichkeit, die auch für das Unternehmen besteht, ich glaube, diese zwei Punkte sind wichtig und dann natürlich auch eine Offenheit gegenüber Veränderungen, weil natürlich, wenn ich jetzt immer nur Produkte verkauft habe, dann habe ich natürlich ganz klassische Einkommensströme. Je mehr Produkte ich verkaufe, desto mehr Umsatz mache ich. Und da auch einzugehen und die Rechnung zu erlauben, zu überlegen, wie sind meine Einkommensströme denn, wenn ich plötzlich einen Service anbiete, zum Beispiel. Das sind natürlich ganz, ganz andere Einkommensströme und klassische Eingaben-Ausgaben-Rechnung etc. muss ganz anders funktionieren. Und die Offenheit sich anzuschauen, wie kann denn diese Rechnung positiv sein und wie muss ich denn überhaupt denken und rechnen, dass diese Rechnung positiv sein. Also ich glaube, es braucht die Dringlichkeit, das Verständnis für was Positives und die Offenheit für Veränderung, um sich zu committen.
Wir haben ja im Dachraum extrem viel Familienunternehmen. Hoffst du darauf, dass bei dem Generationswechsel einfach generell ein Umdenken stattfindet und dass man radikal ehrlich ist und sagt, okay, man muss radikal umdenken?
Also hoffen tue ich es auf jeden Fall. Und zum einen sehen wir es auch. Also wir haben eben einen touristischen Familienbetrieb, der quasi jetzt zwar auch schon vor 5 oder 6 Jahren übernommen hat und jetzt eben auch merkt, okay, es braucht eine neue Orientierung, eine Umpositionierung. Es braucht auch, sie nennen es enkelfreundliche Umpositionierung. Und da sehe ich auf jeden Fall diesen Gedanken und auch diesen Willen, etwas zu verändern. Und ich glaube schon, dass die folgende Unternehmergeneration, Unternehmerinnengeneration da wahrscheinlich auch schon mehr Wissen mitbringt und mehr Verständnis, aber es ist auch jetzt keine Selbstverständlichkeit. Also ich glaube trotzdem, dass da noch viel auch Aufklärungsarbeit und politisch auch noch die Regulatorin sicher auch ihre Rolle spielen, um dann alle aufzuwecken und zu zeigen, okay, es gibt da Chancen und die sollte ich vielleicht ergreifen, weil sonst ist vielleicht nicht so das Happy End.
Wie denkst du, wird sich die Kreislaufwirtschaft in den Jahren weiterentwickeln? Also, weil im Endeffekt ihr bietet jetzt mit Endlich etwas an, was Stand jetzt gefragt wird, benötigt wird und auch jetzt quasi die Bedürfnisse erfüllt. Aber ist das etwas, was sich auch in Zukunft noch stark weiterentwickeln wird, dass es da immer wieder viel radikalere Ansätze geben wird?
Also ich hoffe, dass sich die Kreislaufwirtschaft noch weiter weg von der Abfallwirtschaft bewegt, weil das sehe ich schon immer noch. Also so wie sie jetzt in der österreichischen Kreislaufwirtschaftsstrategie dargestellt ist, ist sie schon sehr, ist sie sehr, sehr weit weg von der Abfallwirtschaft und ist sehr innovativ, beleuchtet sehr die Chancen. Aber vom Verständnis her, wenn wir mit Unternehmen reden, ist auch oft einfach, ja, aber wir recyceln eh alles, mehr können wir nicht machen. Also ich hoffe, dass sie sich weiterentwickelt in diesem gesamtheitlichen Verständnis mehr nochmal hin zu den Chancen und dem gesamtheitlichen Wandel, also diesem Systemwandel eher. Und da gibt es sicher noch weitere, ich glaube, dass diese Kreislaufwirtschaft sich nochmal auch weiten kann. Also es gibt ja sehr viele nachhaltige Konzepte, und ich finde, die sollten sich nicht irgendwie kannibalisieren, sondern eigentlich eher zusammenwachsen. Ein großer Teil ist sicher das regenerative Wirtschaften, das schon Teil der Kreislaufwirtschaft ist, wo es darum geht, die Natur eben wieder zu regenerieren, damit sie eben wieder Leistungen an die Gesellschaft oder an die Allgemeinheit wieder zurückgeben kann. Es funktioniert nur, wenn man der Natur auch die Möglichkeit gibt, sich überhaupt erst zu regenerieren. Und da gibt es jetzt eine sehr neue Entwicklung, die quasi nochmal mehr Fokus auf diese Regeneration legt, auf das regenerative Wirtschaften, regenerative Geschäftsmodelle. Und ich hoffe sehr, dass sich diese Konzepte eben zusammenschließen und auch dann gemeinsam nochmal vielleicht bisschen aufweiten und größer werden. Und von daher, wenn jetzt deine These quasi wäre, in 10 Jahren hätte endlich nichts mehr zu tun, dann wäre ich heilfroh. Also das wäre super, wenn das so wäre. Auf der anderen Seite glaube ich, dass da noch sogar in den kommenden Jahren noch mehr gefragt wird, weil es einfach ja jetzt im Heute auch zigtausend Unternehmensberatungen gibt, die lineare Beratung machen. Obwohl das so ein simples System ist, weil es eigentlich fast immer nur um den Verkauf geht und trotzdem brauchen wir die strategischen Ausrichtungen etc., wie gehen wir in den Markt. Und die Kreislaufwirtschaft ist dahingehend schon ein bisschen komplexer, weil es eben verschiedenste Geschäftsmodelltypen gibt, oder? Und wo man natürlich auch seine ganze Wertschöpfungskette viel mehr selber in Kontrolle hat. Und ich glaube, da benötigt es immer wieder Readjustment, wieder der Blick in die Zukunft, wie wollen wir weitergehen, etc.
Wenn man sich so viel mit Zahlen beschäftigt und sich so viel mit Unternehmen beschäftigt und sich so viel mit Nachhaltigkeit beschäftigt und auch mitbekommt, was da draußen in der Welt passiert, warum steht man dann am Morgen noch auf und bleibt positiv?
Ja, es ist tatsächlich nicht immer einfach. Also es gibt, ja, man weiß sehr viel. Also es gab auch bei mir persönlich schon Gedanken, einfach nach Norwegen auszuziehen, weil dann auszuwandern, weil dann kann ich meinem Kind quasi irgendwas vererben, was auch noch livable ist, wenn er erwachsen ist. Weil wenn man sich ehrlich ist, ist Italien, Südeuropa etc. Also es gibt natürlich diese negativen Gedanken, oder, die man hat, wenn man sich denkt, okay, warum bleiben wir hier, wenn es eh so viele Flüchtlingsströme gibt aufgrund von Klimawandel, wenn es in Italien keine Landwirtschaft mehr gibt, weil es zu heiß ist, weil es zu trocken ist. Das ist ja nicht alles eine Frage, wird das überhaupt kommen, sondern es ist eher eine Frage, wie schnell wird es kommen. Also wenn man sich die Zahlen anschaut, dann weiß man, dass das jetzt alles nicht so rosig ist hier. So sehr ich immer quasi darauf bedenke, holistisch zu denken, was ja auch ein großer Teil der Kreislaufwirtschaft ist, versuche ich, ist es dann auch eine Gabe des Menschen, eben nicht immer holistisch zu denken, sondern eigentlich eher die kleinen Freuden zu sehen und das Tägliche. Und dann oft verfluche ich es, dass der Mensch nicht so langfristig denken kann, weil das können wir nicht. Wir denken eigentlich immer kurzfristig, auch wenn wir es versuchen. Aber mir persönlich hilft es dann auch, dass ich nicht immer jeden Tag in der Früh aufwache und an das Langfristige denke, sondern an das denke, was an dem Tag passieren wird. Und mir gibt extrem viel Motivation, dass ich das Gefühl habe, meine Zeit für was mit Impact eben nicht zu verschwenden, sondern zu verwenden. Wie groß jetzt mein Impact ist, das weiß ich nicht. Aber für mich ist das Ziel quasi zu sagen, ich mache was, woran ich glaube, und ich mache was, was auch mit meinem persönlichen meiner persönlichen Nachhaltigkeit zusammenpasst. Also das ist mir auch wichtig, wenn man immer über Systemwandel redet und dann irgendwo ist und alle buckeln sich zu Tode, dann ist das für mich auch nicht nachhaltig auf einer persönlichen Ebene, sondern man sollte schauen, was sind die eigenen Präferenzen, wie viel Energie hat man für etwas, wie kann ich mich nachhaltig auch quasi gesundheitlich mit meiner Familie etc. Bewegen und wie kann ich dann trotzdem vielleicht noch Impact generieren. Und das motiviert mich immer wieder aufs Neue. Und natürlich gibt es Downs, aber ich glaube, die Downs sind weniger oft da, wie wenn ich irgendwas machen würde und mich nicht mit dem Thema beschäftigen würde.
Wann würdest du sagen, hast du zuletzt deine Zeit verschwendet? Über eine längere Periode hinweg und keinen Impact kreiert? Ganz im Gegenteil.
Ja, schon oft, oder? Ich denke mir zum Beispiel oft am Abend, wenn ich einfach fertig bin vom Tag und dann auch mal eine halbe Stunde am Handy nerd, dann denke ich mir, oh Mann, habe ich jetzt das gebraucht? Und dann muss ich mir dann selber auch eingestehen, ja, vielleicht habe ich es gebraucht, vielleicht brauche ich es auch mal einfach irgendwie kurz ein bisschen rauszukommen oder einfach sich auch mal kurz gehen zu lassen. Und sonst habe ich, ja, es ist immer schwierig. Ich glaube schon, dass ich öfters auch Zeit verschwende, aber im Positiven. Also ich habe oft das Gefühl, dass ich, wenn ich am Nachmittag auf dem Spielplatz bin, meine Zeit verschwende. Und dann merke ich aber eigentlich wieder, dass das ja auch was, das will ich ja auch. Ich will ja Zeit mit meinem Kind verbringen. Und dann sehe ich das sehr als was Positives auch. Aber man muss sich, glaube ich, schon manchmal auch dann zurücknehmen und zu sagen, gut, man muss nicht ständig immer alles super und alles mehr machen, sondern es passt auch, wenn man einfach mal nichts Produktives macht. Und für mich selber ist es auch tatsächlich jetzt manchmal so, wenn ich dann merke, okay, es wird mir alles zu viel, dass ich dann einfach sage, gut, jetzt lese ich mal 2 Tage keine Nachrichten. Das ist was, was ich früher nie gesagt hätte, weil ich mir immer gedacht habe, warum machen Leute das, warum verdrehen sie quasi verschließen sie die Augen vor der Welt, aber das habe ich jetzt schon auch gemerkt, dass das manchmal auch eine ganz gute Sache ist, dann zu sagen, okay, jetzt kann ich gerade keine Kriegsfotos mehr sehen, jetzt muss ich dann auch mal für mich abschalten und dann meine Grenze ziehen, und das hilft schon auch.
Ich glaube, dass es essentiell ist, um Großes zu vollbringen, sollte man auch zu einem gewissen Maß entspannt sein. Und es hat einmal den Ausdruck gegeben, Medien sind the deepest manifestation of unconsciousness. Und ich glaube, dass das schon schwierig ist, also meiner Meinung nach, dass wenn man viel Medien konsumiert, da noch den Mut aufzubringen, etwas zu riskieren, etwas zu machen, etwas zu tun, weil man könnte auch den Glauben haben, es ist schon zu spät. Mhm. Und man ist dann eher in der Reaktivität, dass man sagt, okay, alles im Außen ist die Schuld Und die Proaktivität entsteht ja, wenn man entspannt ist, wenn man die Ruhe hat, wenn man Selbstvertrauen hat. Und ich glaube, dass das zum Teil genommen wird. Und wir haben jetzt über viele Themen gesprochen. Wir nähern uns dem Ende. Und du hast ganz am Anfang gesagt, es ist viel passiert. Wir nähern uns dem Jahresende. Es ist viel geschehen im Jahr 2023. Und man sagt ja ab und zu, ja, was macht man 2024? Aber ich stelle dir jetzt nicht die Frage, was du 2024 machst oder was die Ziele sind, sondern was du 2024 nicht mehr machst.
Ich habe mir vorgenommen, mich 2024 nicht mehr so sehr stressen zu lassen von äußeren Wahrnehmungen, wie man auch bestimmte Sachen anzugehen hat. Also wir als gesamte Familie, ich glaube, da sind wir ein extrem gutes Team, mein Freund, mein Kind und ich, wir versuchen sehr flexibel zu arbeiten, untertags vielleicht auch einfach mal was gemeinsam zu erleben und dafür am Abend beide zu arbeiten. Und das ist schon etwas, was gesellschaftlich oft, wo wir einfach gemerkt haben, dass es oft so gesehen wird wie, ihr arbeitet ja gar nicht und so wie ihr könnt mir das nicht machen und etc. Und das hat mich dann schon oft gestresst und auch dann, und wir waren im Sommer zum Beispiel 5 Wochen in Italien und haben von dort gearbeitet. Und für alle anderen war das aber ja, ihr wart ja 5 Wochen im Urlaub. Und wenn ich dann sage, nein, waren wir nicht, wir haben gearbeitet, dann wird das ganz oft fehlverstanden. Und das hat mich dieses Jahr viel gestresst, wo ich oft das Gefühl hatte, ich muss mich rechtfertigen, für eben Sachen anders zu machen. Und ich habe mir vorgenommen, mich dafür nicht mehr rechtfertigen, sondern noch mehr hinter vielleicht meinem Weg, der anders sein mag, zu stehen und mich auch nicht stressen zu lassen für krasses Wachstum von endlich. Also klar will ich Impact generieren, aber er soll eben auch mit meiner Lebensweise zusammenpassen und ich kriege ganz oft die Frage, und ich bin sehr froh, dass ich sie heute nicht gekriegt habe, ja, wie wollt ihr wachsen als endlich? Und ich finde das extrem schwierig, weil mich das sehr stresst, weil ich sehr intrinsisch motiviert bin und wenn ich dann von außen noch einen Druck kriege, dann wird es immer mehr und das versuche ich noch mehr zu vermeiden und zu schauen, da einfach ja einen Weg zu finden, der passt und mit dem ich happy bin.
Und es geht ja eigentlich auch nicht um die Größe, oder? Also ich glaube, Kreislaufwirtschaft zeigt uns, es geht um die Stärke vom Unternehmen und nicht um die Größe oder um irgendwelche Zahlen am Ende des Tages. Was ich mich jetzt gerade noch gefragt habe, ist das eigentlich Arbeit, wenn es Spaß macht? Weil man kann ja einfach sagen, es ist Urlaub, ich habe immer Urlaub. Also wenn man quasi dem nachgeht. Und das ist ja quasi so eine Erfolgsdefinition. Wie definiert man Erfolg? Und ist es nicht dann am Ende des Tages so, wer ist denn erfüllt bei der Arbeit? Weil das ist ja eigentlich viel wichtiger. Mhm. Weil im Endeffekt, viele Faktoren können wir nicht beeinflussen. Wie viel Umsatz wir machen, wir können zwar versuchen, mehr Umsatz zu machen, mehr Gewinn zu erzielen, zu wachsen, mehr Kunden zu generieren. Aber das sind ja Variablen. Also es gibt ja immer Umsatzlöcher, ja. Also weil Weihnachten wird zum Beispiel weniger im B2B-Kontext beispielsweise verkauft wie im Februar beispielsweise. Und das können wir nicht beeinflussen. Aber wenn wir immer erfüllt sind oder wenn wir zum Großteil erfüllt sind bei dem, was wir machen, ist es völlig egal, was im Außen passiert. Also ob man mal weniger Umsatz macht oder mal mehr Umsatz macht, das ist secondär. Mhm. Weil im Endeffekt geht es eher darum, wie erfüllt ist man.
Ja, voll, das stimmt. Also ja, so wenn du es so sagst, ist es wirklich so. Ich glaube trotzdem noch, dass man Arbeit, also dass man dann auch sagen kann, gut, jetzt mache ich mal wirklich einen Break und arbeite nicht und mache dann vielleicht nur, gehe ich nur meinen Hobbys nach. Aber es ist natürlich das Coolste dran ist, wenn die Arbeit Spaß macht und wenn's passt einfach, so wie du sagst. Und ich glaube, ein Teil ist auch noch, was ich mir genau auch noch vornehme, ist die Zeit, die ich mit meiner Familie verbringe oder mein Kind betreue quasi, dass ich da auch aktiv mir eingestehe, dass das auch Arbeit für die Gesellschaft ist, dass es nur halt kein Paid Work ist, aber dass man ja schon auch Care-Arbeit, dass man viel mehr als Arbeit auch sieht und sich nicht rechtfertigt, wenn man auf sein Kind aufpasst, sondern eher sagt, ja, ich mache auch einen Teil meiner Arbeit für die Gesellschaft, nur werde ich halt dafür nicht entlohnt. Und das quasi auch nochmal in diesem unternehmerischen Kontext mehr zu platzieren. Das ist vielleicht auch noch was ich mir vorgenommen habe.
Wovor hast du Angst?
Also jetzt konkret mit der ganzen Selbstständigkeit habe ich manchmal schon Angst, dass es vielleicht dann nicht alles so sich ausgeht, wie ich mir das vorstelle. Aber das ist eher so eine unreale Angst, weil ich dann so denke, ja, boah, was ist, wenn die Pläne oder diese Ideen, die ich habe, dass, wenn das eigentlich gar niemand braucht oder will oder dass es nicht ankommt. Aber das ist, kommt ab und zu mal und eher selten. Also ich bin nicht so der ängstliche Mensch, also auch nicht im Sport, bin ich auch eher so auf der radikaleren Seite. Von daher bin ich, glaube ich, da nicht so anfällig für krassen, boah, ich habe jetzt davor Angst, aber es ist eher eben manchmal so diese unterschwellige Angst, dass einfach das alles nicht funktioniert. Und man vielleicht wieder in ein System zurück muss, in das man in so ein Hamsterrad, in das ich eigentlich nicht mehr zurück will. Also ich bin sehr, sehr happy mit diesen freien Entscheidungen, die ich fällen kann. Und die Angst, die ich habe, ist, dass sich das alles nicht so ausgeht und vielleicht auch mit diesem New Work-Konzept vielleicht doch nicht so funktioniert. Und dass man dann vielleicht irgendwann gezwungen ist, wieder Arbeit zu machen, die ihm vielleicht nicht so viel Spaß macht, wie sie sollte. So das, was du vorhin angesprochen hast mit die Arbeit sollte meines Erachtens immer Spaß machen und das wünsche ich mir auch, dass das weiterhin so ist bei mir.
Aber im Endeffekt gibt es ja auch Unternehmen im Nachhaltigkeitsbereich, wo man auch eine Erfüllung finden kann.
Oder? Auf jeden Fall. Also das ist ja auch, wie gesagt, das ist jetzt nichts, was mich irgendwie treibt oder so, sondern das ist halt manchmal so diese, klar, wenn man dann sowas was aufbaut, zusammen eben mit Simon auch und zu schauen, okay, wie treibt man es weiter und auch so ein bisschen, was eher vielleicht eine realere Angst ist, dass ich einfach zu wenig Zeit habe für die ganzen Ideen, die ich habe. weil ich würde schon gerne auch noch andere Ideen umsetzen nächstes Jahr und das ist dann schon immer so, wo ich mir denke, boah, das geht sich eh alles nicht aus und da dann halt irgendwie damit umzugehen, was präferiert man oder.
Was ist dein Commitment?
Jetzt auch wieder sehr, sehr persönlich, aber als der Anton geboren wurde, also mein Kind, hatte ich dann, natürlich ist man da danach von Hormonen geschwemmt etc., aber da habe ich dann auch Zeitungen gelesen und habe einen Tag nur geheult, weil ich mir dachte, in was für eine Scheißwelt habe ich eigentlich mein Kind geboren und warum bin ich eigentlich überhaupt auf die Idee gekommen, in so eine Scheißwelt ein Kind zu setzen. Und damals habe ich mir das Commitment gemacht, dass ich alles, was ich tue, dafür tue, dass er eine lebenswerte Zukunft hat. Und das klingt sehr, sehr, sehr klischeehaft. Immer wenn ich das erzähle, denke ich mir, oh Gott, es klingt sehr klischeehaft, aber es sind reale Gefühle und ich glaube, die treiben mich.
Ist schön zu hören. Die Abschlussfrage, es ist immer dieselbe Frage. Was möchtest du noch sagen?
Ich möchte mich in erster Linie bedanken, auch für die Offenheit und ja, das Interesse auch von dir und dass wir diesen Podcast jetzt gemacht haben. Und sonst möchte ich generell den Leuten oder Zuhörer, Zuhörerinnen vielleicht Mut zu sprechen, dass wenn man Ideen hat, dass man sie einfach vielleicht umsetzen sollte und dass es immer einen Weg auch wieder zurück gibt. Also das ist was ich oft merke in Gesprächen, dass viele Leute sehr viele Ideen haben und sich oft nicht trauen, weil sie dann das Gefühl haben, danach hat man versagt und es gibt keinen Weg zurück mehr in vielleicht nicht mehr diese Idee. Und ich glaube, das ist was ich gerne Leuten mitgeben würde. Wenn ihr Ideen habt, dann setzt sie um. Und wenn sie scheitern, dann macht was anderes. Und dann wisst ihr wenigstens, ob es funktioniert hat oder nicht.
Fast dieselben Worte zum Abschluss wie von Dejan Stojanovic. Den hatte ich vor kurzem im Podcast. Failure Institute und Fuck Up Nights Vienna, der gesagt hat, wenn man scheitert, wenn man auf die Nase fällt, seht's positiv. Es ist eine Win-Win-Situation. Zum einen habt ihr es probiert. Das merkt man, wenn man auf die Nase gefallen ist. Und zum zweiten habt ihr ein Wissen, das ihr vorher nicht hattet. Und es ist eine Win-Win-Situation im Endeffekt. Und ich bedanke mich bei dir, liebe Anna. Vielen Dank für deine Zeit, für den wertvollen Beitrag, den du leistest. Und dir weiterhin alles Gute. Danke.
Danke.
Es freut mich sehr, dass du das Interview bis zum Ende angehört hast. Und wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere jetzt Little Talks in deiner Podcast-App.